Radio Igel, Bildung am Ohr.
Herzlich willkommen zu einer Folge der Podcast-Reihe PSD Begabt der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Mit Impulsen für mehr Begabungs- und Begabtenförderung in unseren Schulen.
Sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie sich entschieden haben, einen Podcast der Reihe PSD Begabt zu hören. In dieser Folge mit dem Titel PSD Begabt. Begabung, was ist das? Grundbegriffe der Begabungs- und Begabtenförderung und Bedingungen der Potenzialentfaltung wird die Spezialistin für Begabungs- und Begabtenförderung, Magister Sonja Pustak, auf diese grundlegenden Informationen eingehen. Magister Sonja Pustak ist AHS-Lehrerin für Englisch und Geschichte an der BAföG Graz und engagiert sich an der Pädagogischen Hochschule Steiermark als Vortragende und Bildungsmanagerin im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung. Im Verein Etscher, einem Verein, der sich der Förderung von Begabten und Hochbegabten verschreibt, begleitet sie die Funktion der Landesbeirätin und der nationalen Korrespondentin für Österreich. Ihre eigenen Begabungen lebt Magister Sonja Pustak als Autorin und Performerin aus. Wir bleiben in diesem Podcast beim kollegialen Du. Ich heiße Magister Sonja Pustak im Radio Igel Studio. Herzlich willkommen.
Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Liebe Sonja, wie kam es dazu, dass dich das Interesse am Thema Begabungs- und Begabtenförderung gepackt hat?
Ja, im Grunde genommen begleitet mich die Begabungsförderung schon mein ganzes Leben lang. Ich bin von meinen Eltern sehr gefördert worden in den Bereichen Musik, Theater und Tanz. Und auch die Schule hat da immer wieder Rücksicht darauf genommen, wenn es um Probentermine gegangen ist, zum Beispiel bei der Teilnahme von Musikwettbewerben. Ich habe dann als Erwachsene auch beim Vokalforum mitgesungen unter der Leitung von Franz Herzog und bei Produktionen wie Lumen 2015 mitgesungen oder bei der Newcominger, die auch eine CD-Aufnahme mit sich gezogen hatte, mitgewirkt. Und als Lehrperson hat mich eigentlich immer das interdisziplinäre Arbeiten interessiert und ich habe da im Bereich Sprachunterricht für diverse Projekte österreichische und europäische Auszeichnungen, wie zum Beispiel den Spin Award oder den ESIS Award erhalten. Und so meine Historie in der Begabungsbegabtenförderung, die hängt stark mit meiner Mentorin Christa Bauer zusammen. Denn mit ihr war ich als Teampartnerin in der MS Klusemannstraße zusammen und sie hat damals schon sehr viel im Bereich Begabungsbegabtenförderung gemacht, auch für die Steiermark gemacht und dort die ersten Schienen gelegt. Und sie hat mir nahegelegt, den Hochschullehrgang zur Begabungs- und Begabtenförderung zu absolvieren. Und durch diese Weiterbildung habe ich dann eigentlich rückwirkend zu verstehen begonnen, dass ich dieses Thema im Grunde genommen schon lange davor in die Gestaltung meines Unterrichts, in der Gestaltung meines Unterrichts eigentlich gelebt habe. Und bis 2023 habe ich in diesem Bereich dann auch die Leitung des Hochschullehrgangs zur Begabungs- und Begabtenförderung innegehabt und die Fortbildungsangebote und Schilf-Schülf-Angebote koordiniert an der PSD. Ich habe mich für die Kinderuni Graz engagiert und zudem bin ich noch Obfrau des Vereins Pro Talent Steiermark, der sich auf die Beratung von Eltern und Pädagoginnen sowie auf die Förderinitiativen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten spezialisiert hat. Ja, das ist so im Grunde genommen mein Werdegang und eine Herzblutangelegenheit.
So bist du zur Begabungs- und Begabtenförderung gekommen und hast dich dann auch im Laufe der Jahre hier engagiert. Du hast ja viel Erfahrung jetzt auch in der Lehrerfort- und Weiterbildung. Wie definieren denn Lehrpersonen den Begriff Begabung? Was verstehen aus deiner Erfahrung Lehrpersonen unter Begabung? Und wie sieht es diesbezüglich in der Literatur aus? Wie wird Begabung und wie wird Hochbegabung definiert?
Also Lehrpersonen verstehen unter dem Begriff Begabung sehr oft das Synonym Talent. Das ist sehr spannend, wenn man in den Fortbildungen damit Übungen startet zur Sensibilisierung, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Und deswegen ist es dann auch sehr zielführend, einfach einmal genauer hinzuschauen, was findet man da in der Literatur. Also da gibt's verschiedenste Ansätze und man findet auch sehr viele Zitate über die Begriffe Begabung und Talent. Zum Beispiel hat Heinrich Schliemann schon gesagt, Talent bedeutet Energie und Ausdauer. Albert Einstein hat andererseits von sich aus gesagt, ich bin nicht begabt, sondern nur leidenschaftlich neugierig. Er hat aber auch gesagt, ein Genie entsteht zu 1% aus Talent und nur zu 99% aus harter Arbeit. Und hier könnte man noch viele Zitate anführen, die einfach zeigen, wie weitläufig und vielschichtig auch die Annäherung an die zentralen Begriffe wie Begabung und Hochbegabung ist. Ja, und die Wissenschaft hat sich natürlich auch eingehend mit der Definition dieser Begriffe beschäftigt und hat da versucht, allgemein geltende Definitionen zu formulieren, die diese Vielschichtigkeit möglichst knapp und präzise auch zu subsumieren. Und durch die zunehmende Erkenntnisforschung wird da in der Literatur abwechselnd von Hochbegabten, besonders Intelligenten, besonders Begabten und Befähigten, Talentierten, Interessierten oder auch motivierten Menschen gesprochen. Und all diese Begrifflichkeiten meinen letztendlich Kinder einerseits beiderlei Geschlechts und das Essentielle daran ist, dass sie in einem oder mehreren Bereichen mit ihren Begabungen in ausgeprägtem Maße über demjenigen Gleichaltriger liegen. Jetzt hat 1999 das International Panel for European Gifted Education über Begabung festgehalten, dass Begabung keine Konstante ist, nichts abschließend Vorbestimmtes und Abgeschlossenes, sondern etwas Dynamisches und der Ausdruck eines Prozesses. Also es ist keine statische Größe, sondern etwas, das sich lebenslang in einem Entwicklungsprozess befindet.
Du hast jetzt von Begabung gesprochen, jetzt in der letzten Definition. Und vorhin ist auch bereits der Begriff Hochbegabung gefallen. Du hast auch von besonderer Begabung gesprochen. Was findet man in der Literatur dazu? Was ist Begabung und im Unterschied dazu Hochbegabung?
Ja, einerseits findet man zum Beispiel im Weißbuch von ÖZBF das Konzept zum Begabungsbegriff, das sich auf drei Säulen stützt. Das stützt sich auf einerseits die Säule Mehrdimensionalität, andererseits auf die Säule dynamisch, also dass es dynamisch ist und andererseits, dass es auch eine systemische Komponente gibt. Diese Mehrdimensionalität, die drückt sich darin aus, dass es verschiedenste Bereiche gibt, in denen sich Stärken eben zeigen können und da wird im Weißbuch zum Beispiel werden da Bereiche angeführt wie musikalisch, sozial, die motorische Dimension, praktisch, Kreativität, intellektuell. Also das sind alles so Dimensionen, die hier quasi formuliert und hinein optiert werden. Dieser dynamische Charakter, der ist auch vorhin schon beschrieben worden, da geht es einfach darum, dass es ganz wichtig ist, auch für die Lehrpersonen, diese Einstellung auch zu haben, dass Begabung nichts Fixes ist. Also die Schüler, die Lernenden kommen zu uns in den Unterricht, wir sehen sie, wir nehmen wahr, was sie schon mitbringen, was sie vielleicht schon entwickelt haben. Und es gilt natürlich für die Lehrpersonen auch, das einfach noch weiter zu entwickeln, weil Begabung eben keine Konstante ist, sondern sich immer wieder aufgrund der Umwelteinflüsse, aufgrund von non-kognitiven Faktoren weiterentwickelt. Und dann darf man auch nicht außer Acht lassen, dass jedes Individuum natürlich in ein System eingebettet ist und es geht auch immer um diese Interaktion zwischen Person und Umwelt und dass es hier ganz viele verschiedenste Einflussfaktoren gibt, die einerseits förderlich sein können, aber auch hinderlich sein können, wenn es darum geht, dass Individuen ihr Potenzial entwickeln.
Ja, du hast jetzt schon einige sehr interessante Begriffe angeführt, auf die wir in weiteren Bereichen oder in weiteren Teilen des Podcasts noch eingehen sollten. Was ist jetzt im Unterschied zur Begabung, über die du jetzt gerade gesprochen hast, unter Hochbegabung zu verstehen oder verwendet man diese Begrifflichkeit überhaupt noch?
Ja, man verwendet diese Begrifflichkeit natürlich schon noch. Also es ist schon auch wichtig, da noch einmal genauer hinzuschauen und noch einmal auch im Detail zu differenzieren, was bedeutet jetzt Hochbegabung im Unterschied zur Begabung. Hochbegabung wird mehrheitlich so definiert, dass es eine Möglichkeit ist, Hochleistung durch Koppelung von individuellen, kognitiven, motivationalen, sozialen und persönlichkeitsabhängigen Faktoren zu erbringen. Und auch hier gibt es verschiedenste Ansätze, wie das quasi definiert wird. Und einer davon stammt von Joseph Renzulli, der hat quasi Hochbegabung auch in seinem Drei-Ringe-Modell definiert. Und zwar so so als Schnittmenge oder als dynamischen Prozess mehr oder weniger zwischen drei ganz großen Persönlichkeitsfaktoren. Und diese sind überdurchschnittliche Fähigkeiten. Kreativität führt er da an und das Engagement, das Engagement, also quasi diese Aufgabenzuwendung, die Personen mitbringen. Und wenn diese drei Faktoren in einem Individuum in besonders hohem Maß ausgeprägt sind, dann kommt es oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Individuen auch außergewöhnliche Leistungen zeigen. Und das darunter versteht man dann eigentlich Performance. Also das wird in der Literatur dann als Performance dargestellt.
Begabung ist daher...
Begabung sind daher einfach die Stärken, also das Potenzial, das die Individuen mitbringen. Also jedes Individuum ist einfach zu 100% begabt. In dieser Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen und auch den Ressourcen, die aus der Umwelt vorhanden sind. Und Hochbegabung stellt quasi so ein besonders hohes Potenzial auch noch dar.
Verstehe ich das richtig? Begabung kann man mit individueller Stärke gleichsetzen und Hochbegabung hat etwas von einer überdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit?
Einerseits ja, auf jeden Fall. Also ich würde bei der Hochbegabung auch noch vielleicht diese Möglichkeit dazu nehmen, weil diese Leistungsfähigkeit ist in den Individuen vorhanden und andererseits gibt es natürlich auch Bedingungen, in denen Hochbegabte möglicherweise zu Schulabbrechern werden und dann ihr Potenzial und auch dieses Potenzial zur Hochbegabung, zu diesen außergewöhnlichen Leistungen nicht mehr zeigen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt.
Das heißt, man kann jetzt, wenn man Begabung und Hochbegabung definiert, die Definitionen auf der einen Seite in der Literatur so finden, dass man sagt, Begabung und auch Hochbegabung kann als Potenzial definiert werden. Aber es gibt auch Definitionen, die Begabung und auch Hochbegabung eigentlich in Bezug zur Leistung setzen.
Ja, in jedem Fall kann man das so sagen. Es gibt ja auch diese sehr leistungsorientierte Definition der Hochbegabung, die dann einem IQ-Wert zugeschrieben ist. Hier gibt es natürlich auch so abweichende Werte, die man in der Literatur findet. Das reicht von IQ-Wert 130 bis 135, 140, je nachdem quasi, wo man da auch gerade nachschlägt. In jedem Fall ist es so, dass da ganz der starke Fokus auf den kognitiven Fähigkeiten liegt. Es gibt natürlich auch Testformate oder Diagnostikformate, die zum Beispiel Richtung Kreativität gehen. Und es steht außer Frage, dass es auch in anderen, also in allen Bereichen letztendlich Hochleistungen gibt. Auch im Bereich des Mutes, der Empathie wissen wir auch aus der Geschichte, dass es da hervorragende oder ausgezeichnete, außergewöhnliche Persönlichkeiten gibt, die da Hochleistungen vollbracht haben. Allerdings gibt es eben in den non-kognitiven Bereichen, ist diese Messbarkeit oft sehr schwierig und deswegen ist auch die Vergleichbarkeit oft recht schwierig. Wie definiert man es dann? Woran macht man es fest? Da geht man dann oft in beschreibende Verfahren einfach über.
Du hast jetzt gerade erwähnt, dass der Begriff hochbegabt zum Teil auch mit einer kognitiven Hochbegabung gleichgesetzt wird. Albert Ziegler hat ja hier eine Klassifikation für Begabungsdefinitionen entworfen und er hat jetzt dieses Gleichsetzen in einer Definition von Hochbegabung mit jetzt einem IQ von über 130 zum Beispiel zu den sogenannten Performance-Definitionen zugeordnet. Was gibt es denn da noch für andere Möglichkeiten, Klassen zu bilden von Definitionen? Was hat Ziegler hier noch angeführt und vielleicht hast du auch hier noch ein paar Beispiele?
Also Albert Ziegler hat da ein Modell entwickelt, eine Theorie, das nennt sich das Aktiotop einer Person und da fokussiert er quasi auf das Individuum und stellt es eben so in seinem eigenen Handlungsraum dar, in der Interaktion wieder mit der Umwelt. Und er hat da auch versucht zu beschreiben, inwieweit jetzt diese Umwelten, die er dann als Soziotope auch definiert, eben förderlich oder hinderlich oder eher hinderlich sein können im Zeigen der Performance. Und da hat er bei den Soziotopen zum Beispiel angeführt ein infrastrukturelles Soziotop oder ein thematisches Soziotop. Da geht es zum Beispiel um die Akzeptanz des Individuums. Oder er spricht von Lernsoziotopen. Das ist für die Schule einfach sehr, sehr wesentlich, weil es da auch um diese Lerngemeinschaften geht, wo auch dieses Üben, das Trainieren, das Lernen einfach stattfindet und es vielleicht auch so Initialzündungen gibt für die Deliberate Practice, die auch Hochbegabte einfach auszeichnet, indem sie sich ganz besonders eben Aufgaben zuwenden und unter Zeit investieren und intrinsisch motiviert sich mit Dingen beschäftigen, mit Themen beschäftigen, die ihren Interessen entsprechen und die dann letztendlich wieder zu Höchstleistungen führen. Er hat dann noch andere Soziotope angeführt und er hat auch quasi so einen Kapitalansatz beschrieben. Und in diesem Kapitalansatz versucht er auch einfach darzulegen, wie wichtig es ist, dass eben Personen quasi ihr Potenzial voll ausschöpfen, weil dieses Potenzial ja wieder rückgespiegelt wird in die Gesellschaft. Das ist, kommt quasi als soziales Kapital eben wieder zurück und stützt die Gesellschaft. Und hier spricht er einerseits vom Bildungskapital und andererseits vom Lernkapital.
Wir werden uns diese Modelle noch einmal vornehmen in einem weiteren Schritt. Bleiben wir jetzt dennoch noch einmal bei der Definition, ja, bei der Definition von Begabung versus Hochbegabung. Ich denke, es ist ganz wichtig eben zu klären, weil das ja sehr oft immer eben in der Literatur zu finden ist, dass wenn man Hochbegabung eben mit einem hohen IQ gleichsetzt, dass das auf der einen Seite eine sogenannte psychometrische Definition ist und auf der anderen Seite eine Performance-Definition ist. Und dass es im Gegensatz dazu aber auch einfach andere Definitionen gibt, wie Talentdefinitionen, die eben mehrere Dimensionen, du hast es schon angeführt, vom Sozialen übers Künstlerisch-Kreative, Sportliche etc. bewusst mit eingliedern. Also zusammenfassend jetzt in Bezug auf die Begriffsdefinition einerseits Begabung, andererseits Hochbegabung. Es gibt verschiedene Perspektiven und es ist für Lehrpersonen wichtig, sich jetzt mit der persönlichen Definition von Begabung und Hochbegabung auseinanderzusetzen. Warum?
Wenn ich die, verstehe ich die Frage jetzt richtig, dass die Lehrpersonen
warum soll eine Lehrperson darüber nachdenken, was sie selbst unter Begabung und Hochbegabung versteht?
Okay, danke. Ja, es geht einfach wirklich auch darum, man begegnet Menschen mit einer bestimmten Haltung. Wenn ich jetzt die Haltung in mir trage, dass ich quasi sehr leistungsorientiert bin, quasi meinen Fokus darauf lege, Leistung zu sehen und den Begabungsbegriff auch aus dieser Richtung einfach definiere, dann kann es passieren, dass ich keinen Platz in meiner Wahrnehmung habe für die Vielseitigkeit der Stärken, die Individuen auch als Potenzial einfach in sich tragen. Und andererseits, wenn ich jetzt als Lehrperson quasi zu sehr nur auf die Persönlichkeit fokussiert bin, könnte es mir unter Umständen passieren, dass ich zu wenig Anreize in meinem Unterricht biete, dass diejenigen, die quasi so lerninteressiert sind, so auch auf Leistung fokussiert sind intrinsisch, dass die einfach zu wenig Input von mir als Lehrperson bekommen, um sich optimal entfalten zu können. Und mit Input von mir als Lehrperson meine ich jetzt nicht immer ganz konkret, dass ich als Lehrperson quasi Wissen oder so mitbringen muss oder Arbeitsblätter austeilen soll, sondern es geht einfach um dieses Begleiten der Individuen. Und wenn man beide Aspekte quasi von beiden Aspekten weiß, dann ist es natürlich für die Lehrperson auch viel leichter, den Unterricht so zu gestalten, Freiräume zu schaffen, dass einerseits das Potenzial sich entwickeln kann, also die Interessen gestärkt werden, die Interessen geweckt werden und dann in weiterer Folge eben auch diese Bereiche, in denen es möglich ist, außergewöhnliche Leistungen zu zeigen, durch gezielte Förderung eben auch noch sichtbar werden zu lassen.
Ja, und was unterscheidet nun Begabungs- von Begabtenförderung? Wir finden hier ja gesetzliche Grundlagen, ja, in den Lehrplänen ist von diesen Begrifflichkeiten die Rede. Es gibt auch den Grundsatzerlass zur Begabungs- und Begabtenförderung. Was unterscheidet diese zwei Bereiche und was verbindet sie?
Also wenn man es ganz kurz formuliert, dann ist das Wichtigste bei der Begabungsförderung, dass sie sich an alle richtet. Das ist auch für Lehrpersonen einfach wesentlich, dass man das weiß. Sprich, alles, was ich in meinem Unterricht an Initiativen setze, sei es, dass ich einen Native Speaker einlade, sei es, dass ich mit der Klasse ein Museum besuche, dass ich zum Beispiel einen Autor, eine Autorin einlade, alle diese Initiativen, die sich quasi an alle richten, dienen dazu, dass Möglichkeiten geschaffen werden, um etwas Neues kennenzulernen, dass die Lernenden sich in diesem Lernsetting quasi erfahren als Person und dass ich dann als Lehrperson auch ein bisschen diese Reflexion begleite. Was macht das mit mir? Ist das etwas, das mich besonders interessiert? Finde ich vielleicht über dieses Ausprobieren dürfen heraus, das hat mich zwar immer interessiert, aber eigentlich liegt mir das gar nicht. Also das ist die Begabungsförderung quasi. Also jede Initiative, die sich an alle richtet, weil eben der Fokus auf dem Wecken von Interesse ist, um dann eben quasi in weiterer Folge in das gezielte Fördern zu gehen. Und beim gezielten Fördern ist man dann bei der begabten Förderung.
Ja, also das Wecken jetzt einerseits von Interessen, weil Interessens- und Begabungsförderung gehen ja Hand in Hand, aber schon auch das Erkennen individueller Stärken und ja, das Arbeiten an den individuellen Stärken.
Würdest ja, du durchaus. Das unterstützen? Na, durchaus, natürlich. Also wenn ich solche Initiativen setze und als Lehrperson dann beobachte, wo zum Beispiel man hohes Interesse wahrnehmen kann, wo die Begeisterung mit den Lernenden einfach durchgeht, dann liegt es zum Beispiel auch in meiner Kompetenz, diese Lernenden vielleicht über Nomination ein Wahlpflichtfach vorzuschlagen, damit sie dort einfach noch mehr Input erhalten und sich ihren Interessen widmen können.
Ja, und Begabtenförderung ist ein integraler Bestandteil der Begabungsförderung. Was ist darunter zu verstehen?
Ja, die Begabtenförderung, die bezieht sich auf spezielle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit hoher Leistungsfähigkeit. Das heißt, da richten sich die Maßnahmen bereits an Individuen, wo klar ersichtlich ist, dass ein hohes Interesse vorhanden ist. Im schulischen Kontext geht es auch darum, dass es eben um den sukzessiven Aufbau und die Erweiterung von Kompetenzen geht, ganz zielgerichtet, interessensgeleitet. Und ein zweiter großer Teil ist dann wirklich, dass man quasi über Fördermaßnahmen, die sich jetzt an Gruppen richten, die als gemeinsamen Nenner das hohe Interesse und bereits hochentwickelte Kompetenzen haben, wirklich dieses autonome Lernen noch stärkt, dieses interessengeleitete Lernen stärkt, sie vielleicht zu Wettbewerben oder auf Wettbewerbe hin vorbereitet. Also das ist dann auch ein Aspekt der begabten Förderung bis hin zu Maßnahmen wie, dass ich den Schüler, Schülerinnen als Lehrperson vorschlage, zum Beispiel sich für das Programm Schüler, Schülerinnen an die Hochschulen zu wenden, weil es mir so wichtig erscheint, da das Interesse und die Kompetenzen bereits so hoch entwickelt sind.
Welcher Zusammenhang besteht für dich zwischen Individualisierung und Begabungs- und Begabtenförderung?
Also die Individualisierung, die hängt für mich viel stärker mit der Begabtenförderung zusammen, weil, wie gesagt, diese Angebote in der Begabungsförderung, die werden ja von allen konsumiert. Da ist jetzt mein Fokus als Lehrperson auch nicht quasi die einzelnen Lernenden jetzt in ihrem individuellen Weg zu begleiten, sondern mal grundsätzlich auszuloten, wo könnte da ein interessanter, positiver Weg vielleicht beginnen, sodass dann Fördermaßnahmen eben greifen können. Und individualisieren, das ist ganz stark aus meiner Sicht mit Begabten-Förderung verbunden, weil bei der Begabten-Förderung habe ich auch als Lehrperson bereits pädagogische Diagnostik angewandt. Da habe ich bereits diesen Prozess durchlaufen und mich intensiv mit meinen Schüler, Schülerinnen auseinandergesetzt, geschaut, wo liegen denn die Stärken und mir Gedanken gemacht, welche begabungsfördernden Maßnahmen könnten jetzt diesen individuellen Weg einfach bestmöglich begleiten.
Ja, in deinen Erklärungen zu den Begriffen Begabung und Hochbegabung hast du bereits davon gesprochen, dass Potenzial und Performance ja, zusammenhängen. Welche Faktoren haben den Einfluss darauf, ob Anlagen im Sinne jetzt eines Potenzials in Leistung im Sinne von Performance übersetzt werden können?
Ja, da gibt es auch gute Modelle einfach in der Literatur, die versucht haben, das einfach zu beschreiben, welche Faktoren da auf dieses Potenzial treffen und eben diesen Lernprozess und diesen Entwicklungsprozess beeinflussen.
Welches und Modell wäre denn da jetzt insbesondere im deutschen Sprachraum besonders vertreten?
Ja, im deutschen Sprachraum ist ein sehr bekanntes Modell in dieser Hinsicht das von Heller, Perlet und Hani aus dem Jahr 1994. Und da wird quasi beschrieben, einerseits dieses Potenzial wird beschrieben als Begabungsfaktoren, sogenannte Prädiktoren. Das ist das Potenzial, das die Individuen mitbringen. Und da wird so unterschieden unter Bereiche wie intellektuelle, kreative, soziale, praktische, künstlerische Fähigkeiten und auch die Bereiche der Musikalität und Psychomotorik werden hier angeführt in diesem Modell. Und das ist so quasi das Potenzial, das eben die Individuen haben. Und auf dieses Potenzial treffen dann die Umweltfaktoren.
Was wären denn hier für Umweltfaktoren relevant laut diesem Modell?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Bereiche bei den Umweltfaktoren, die eben auch als Moderatoren genannt werden in diesem Modell. Einerseits gibt es nicht kognitive Persönlichkeitsmerkmale. Also das sind wirklich auch Merkmale, die sehr stark mit der Persönlichkeit des Individuums zu tun haben. Und da wird ausformuliert zum Beispiel Stressbewältigung oder Leistungsmotivation. Man spricht auch von Ängsten, beziehungsweise ist sogar Prüfungsangst auch konkret hier genannt. Oder von Arbeits- und Lernstrategien, die quasi die Lernenden eben dabei unterstützen, Leistungen zu zeigen. Oder auch Kontrollüberzeugungen. Und auf der anderen Seite...
Was ist denn unter Kontrollüberzeugungen bzw. Kausalattribution, wird hier auch häufig verwendet als Begriff zu verstehen?
Ja, das ist ein ganz entspannender Bereich, auch ein sehr wichtiger Bereich für Lehrpersonen, weil das sind oft so Haltungen oder Glaubenssätze, die Lernende mitbringen, die man nicht klar kommuniziert bekommt, weil das auch oft so Haltungen sind, die vielleicht aufgrund des familiären Umfeldes einfach sich manifestiert haben und sich dann einfach zeigen. Das könnten so Sachen sein wie, ich schaffe das überhaupt nicht. Ja, lernen kann ich sowieso nicht. Oder
ich habe es nur deshalb geschafft, weil ich Glück hatte.
Ja, genau.
Oder ja, nicht aufgrund meiner eigenen Leistung. Ne? Das ist ein typisches Beispiel für externe Ursachenzuschreibung bei Erfolg.
Ja, und ein anderes noch, auch so quasi aus der Perspektive der Gender-Thematik, auch so quasi, Mathematik bin ich sowieso nicht gut, weil ich ein Mädchen bin. Auch das könnte quasi zu diesen Kontrollüberzeugungen, bei diesen Kontrollüberzeugungen genannt werden.
Und wie kann ich hier als Lehrperson positive Effekte erzielen in Bezug auf diese Kontrollüberzeugungen beziehungsweise eben diese Ursachenzuschreibungen eigentlich für Erfolg und Misserfolg? Wie kann ich hier positiv wirken?
Ja, also zum Beispiel würde ich jetzt als Lehrperson oder nehme mir auch immer wieder Zeit, dass ich mit Schödramatik arbeite, weil wenn ich mit Schödramatik arbeite, dann kann ich Impulse setzen, dass sich die Schüler, Schülerinnen einmal mit solchen Glaubenssätzen auseinandersetzen, ohne dass sie jetzt quasi direkt sagen müssen oder schon reflektiert haben müssten, inwieweit inwieweit das etwas ist, das für sie zutrifft. Da kann man einfach sensibilisieren für diese Thematik. Da kann man ganz starke Reflexionsprozesse bewirken, die dann letztendlich auch zu Haltungsänderungen führen können. Oder ich arbeite auch in meinen Klassen mit Mentaltraining, zum Beispiel vor Schularbeiten oder vor Checks. Und nicht nur da, wenn ich dann ganz klar sehe, da sind irgendwelche Ängste oder so, dann nehme ich mir ganz bewusst Zeit, um mit meinen Schüler, Schülerinnen Mentaltraining zu machen.
Und was ist eine typische Aussage, die hier Schüler und Schülerinnen aus deiner Erfahrung unterstützt hat?
Aussage kann ich jetzt nicht so sagen, weil wenn ich jetzt mit dem Mentaltraining arbeite, dann machen wir Meditationen kurze mit Atemübungen. Dann versuche ich auch innere Bilder zu kreieren, die zum Beispiel auf Unterrichtsstunden Bezug nehmen, in denen wir geübt haben, und versuche sie einfach auch hinzuführen, dass sie sich das nochmal visualisieren. Was haben wir denn da gemacht? Wie ist es dann da gegangen? Und dass sie einfach auch zur Ruhe kommen. Und ich stärke sie natürlich so mit Sätzen wie: Ich glaube an euch, ihr macht das schon.
Das ist eine Aussage.
Und ihr seid super und ich mag euch einfach, ich mag euch als Menschen. Also das ist auch etwas, was ich einfach in sehr vielen Stunden direkt und indirekt kommuniziere. Und das ist dann schon sehr stark spürbar auch in diesen Situationen und wirkt sehr nachhaltig.
Ja, das sind sozusagen diese nicht kognitiven Moderatoren, aber es gibt jetzt auch Umweltmerkmale. Welche wären das?
Ja, bei den Umweltmerkmalen wird in diesem Modell von Heller wären zum Beispiel die familiären, das familiäre Klima oder die familiäre Lernumwelt beschrieben. Es geht auch um Themen wie Instruktionsqualität, also da ist wieder der Bereich der Schule quasi hineingebracht, oder das Klassenklima. Und dann gibt es noch einen fünften Bereich, nämlich kritische Lebensereignisse. Jetzt ist es halt so, ich meine, ich als Lehrperson kann auf die familiären Verhältnisse oder auch das Klima in der Familie kann ich keinen Einfluss nehmen. Aber was ich auf jeden Fall machen kann, ist, zumindest in der Klasse dafür zu sorgen, dass es ein positives, wertschätzendes, anerkennendes Klima gibt, dass sich das, was in der Begabungsbegabtenförderung einfach so wesentlich ist, diese Willkommenskultur der Vielfalt lebe, dass ich mit meiner offenen Haltung alle willkommen heiße. Und wenn ich tatsächlich bemerke, dass da jetzt Schüler, Schülerinnen da sind, die gerade ein kritisches Lebensereignis haben, das passiert natürlich, Tod eines Familienmitgliedes kann das zum Beispiel sein, jetzt aktuell, brandaktuell auch die Überschwemmungen, also da war es einfach auch notwendig, kurz einmal innezuhalten und sich Zeit zu nehmen, damit diese Gefühle auch anerkannt werden. Und wenn diese Emotionen, die in den Lernenden vorhanden sind, anerkannt werden, dann ist es oft schon sehr leichter, viel leichter, einfach den nächsten Schritt zu wagen, weil dann Ruhe einkehren kann. Und dann besteht auch die Bereitschaft, sich aufs Lernen einzulassen. Und ja, das ist ein Gewinn, kann ich noch aus eigener Erfahrung sagen, sich da ein paar Minuten Zeit für die Menschen zu nehmen und ihre Anliegen.
Und du hast jetzt die unterschiedlichen zunächst einmal Prädiktoren, also Anlagefaktoren beschrieben, hast die nicht kognitiven Moderatoren und Umweltmerkmale, also auch diese Moderatoren beschrieben. Und wenn diese Faktoren jetzt positiv zusammenwirken, kann Leistung entwickelt werden. Natürlich ist es auch so, dass wenn Faktoren hier weniger positiven Einfluss haben, dass die Leistungsentwicklung auch gehemmt werden kann. Welche Leistungsbereiche können denn hier abgeleitet werden? Welche nennt Heller in seinem Modell?
Ja, er nennt da Bereiche, die sehr stark auch an Gegenstände des Unterrichts erinnern, wie zum Beispiel Mathematik. Er führt die Naturwissenschaften an. Er hat Technik als einen Bereich. Er hat Informatik in Kombination mit Schach, also sehr stark logisches Denken, kognitive Bereiche. Er hat aber auch Kunst mit Musikmalen dabei, Sprachen, Sport und auch soziale Beziehungen. Also wenn man möchte, könnte man sich da, wenn man den Fächerkanon anschaut, eigentlich bei all diesen Bereichen irgendwo andocken und auch seinen Unterrichtsgegenstand, sein Unterrichtsfach hier wiedersehen in diesen Leistungsbereichen oder wiederfinden in diesen Leistungsbereichen.
Wie kann ich jetzt als Lehrperson dieses Münchner Hochbegabungsmodell in meinem schulischen Alltag nutzbar machen?
Ja, in meinem schulischen Alltag hilft es mir natürlich grundsätzlich sehr weit zu denken und immer wieder mal, wenn ich einen Blick da drauf werfe, stelle ich fest, oh, da gibt es ja noch viel mehr, worauf ich vielleicht jetzt im schulischen Alltag nicht mehr gedacht habe. Und ein Beispiel habe ich jetzt schon genannt, eben in Bezug auf Prüfungsangst, so mit Check oder mit Schularbeit. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mir diesen Bereich Lern- und Arbeitsstrategien anschaue, dann kann ich da als Lehrperson wirklich ganz gezielt auch verschiedenste Lern- und Arbeitsstrategien einführen, sodass die Lernenden etwas kennenlernen, sich erproben können. Und wenn ich hier mal eine Vielfalt an Arbeits- und Lernstrategien quasi gelebt habe und auch vermittelt habe, dann kann ich in einem weiteren Schritt sie immer selbstständiger werden lassen und zum Beispiel übergehen zu Lernprodukten. Und Lernprodukte sind individuelle Leistungsnachweise, die ich zum Beispiel auch gerne einsetze im Unterricht, zum Beispiel zur Vorbereitung eben für eine Schularbeit oder für eine Überprüfung. Und da zeigen dann die oder wählen dann die Lernenden einfach wirklich eine Form des Lernens, die ihnen entspricht, die ihren Stärken entspricht. Und für mich gilt quasi jedes Lernprodukt gleichwertig. Es muss natürlich ein paar Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel bestimmte Vokabel oder so, die erarbeitet worden sind. Oder zum Beispiel eine bestimmte Grammatik, die abgebildet wird. Aber wie das abgebildet wird, ist ganz individuell. Das kann von Listen über Mindmaps, über die Verwendung von Apps reichen. Und ganz spannend wird es dann, wenn man noch einen weiteren Schritt geht im Unterricht und sich nach so einer Prüfung oder Überprüfung nochmal Zeit nimmt und sie bittet, diese Lernprodukte vorzustellen und zu reflektieren, was ist mir denn gelungen, warum ist es mir gelungen, warum ist es mir vielleicht dieses Mal noch nicht gelungen und auch dieses über den Tellerrand blicken und sehen, was die anderen für Lernprodukte haben, das ist eine Bereicherung für alle, weil vielleicht versucht irgendjemand dann einmal etwas anderes oder lernt eine App kennen, die man vorher nicht wusste, aber die vielleicht gut zu einem passen würde. Also das ist auch zum Beispiel ein sehr starkes Tool, das ich da sehr vielseitig in meinem Unterricht letztendlich einsetzen kann.
Also ich kann es zum Planen, Gestalten von Unterricht und auch gemeinsamen Reflektieren über Unterricht als Impuls heranziehen. Wie sieht es bei der Beratung von Schülern und Schülerinnen aus, von Eltern eventuell? Wie könnte mir hier dieses Modell nützlich sein?
Also dieses Modell ist aus meiner Sicht sehr nützlich, weil es eben auch so verständliche Begriffe beinhaltet. Das heißt, wenn ich in ein beratendes Gespräch gehe, dann kann ich durchaus einfach dieses Modell wirklich verwenden, um gemeinsam in einem Dialog zu reflektieren, wie schaut es denn da aus, wie geht's dir denn, wo gibt es vielleicht Stressoren in deinem Leben? Möglicherweise haben diese Stressoren gar nicht mit der Schule irgendetwas zu tun, sondern beziehen sich auf irgendetwas anderes im Leben dieser Person. Oder ich kann mal ganz gezielt ausloten und mal hinterfragen, ja, wo spürst du denn dich und deine Stärken? Und da zum Beispiel eben diese Prädiktoren hernehmen und reflektieren gemeinsam. Oder ich kann auch mit den Eltern dieses Modell gut eben für die Reflexion und für ein Gespräch verwenden, indem man mal schaut, naja, in welchen Bereichen funktioniert das Lernen sehr gut, weil letztendlich ist dieses Modell ja auch ein Tool, um Lernprozesse sichtbar zu machen. Egal, ob es jetzt sehr gut oder vielleicht noch nicht so gut, wie man sich das wünschen würde, stattfinden. Und aufgrund der Begrifflichkeiten ist es einfach ein und der Übersicht und auch dieses Andockens in den Bereichen und in den Formulierungen an den schulischen Kontext ist es ein sehr gutes Modell für den Unterricht oder für Lehrpersonen in vieler Hinsicht.
Ja, du hast ja nun schon einiges eingebracht, was dir in Bezug auf Begabungs- und Begabtenförderung sehr wichtig ist. Welche Vision hast du denn in Bezug auf dieses Bildungsanliegen?
Naja, also meine Vision der Schule der Zukunft ist, dass Lernende in allen Bildungsinstitutionen in einer Willkommenskultur und in einer Anerkennungskultur sich entfalten dürfen und wertgeschätzt werden. Und zwar für ihre Stärken, für ihre Persönlichkeit und dass sie in dieser Bildungsinstitution, auf ihrem Weg durch diese Bildungsinstitutionen einfach viele Flow-Erlebnisse auch erfahren dürfen, weil diese Flow-Erlebnisse auch sehr maßgeblich die Persönlichkeit entwickeln. Und ich würde mir auch wünschen, dass jene Personen, die sie auf diesem Weg begleiten, einfach davon ausgehen, dass jede Person zu 100% begabt ist und passt. Und da das mitunter zu herausfordernden Situationen führen kann, möchte ich einfach mit einem Gedicht von Holly Brick schließen. Und zwar lautet das so. Anders ist anders. Anders ist quer. Anders ist intensive Freude. Anders ist leer. Anders ist lästig, unbequem und laut, weil hinterfragt und kritisiert wird und sich Neues mutig traut. Anders ist angreifbar, entspricht nicht der Norm und potenzielle Verletztheit geht mit Default Condition nicht konform. Anders ist anders und anders ist gut. Die innere Freude nährt, wenn man im Schaffensprozess ruht. Dankeschön.
Magister Sonja Pustak, vielen Dank für deinen abschließenden Beitrag und das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich, Katharina Heißenberger-Lehofer, verabschiede mich hiermit von Ihnen und hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer weiteren Folge von PSD Begabt.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.